Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria. Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Spiritualität, heute mit dem Thema das jüdische Pessachfest. Unsere Sendung kommt heute aus Israel, aus der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Emmaus. Am Mikrofon Gisela Lösch. Pessach wird im jüdischen Frühlingsmonat Nissan gefeiert. Das ist immer der erste Vollmond im März oder April. Es beginnt am 15. Nissan. Das war unserem Kalender nach heuer der 9. April, also der Gründonnerstag, und dauert in Israel 7 Tage. Das ist also sehr interessant, dass heuer Pessach und Ostern mehr oder weniger zusammengefallen sind. Wir werden im Laufe der Sendung auch noch ein bisschen auf diese Frage eingehen, was das jüdische Pessachfest mit unserem christlichen Osterfest zu tun hat. Wir durften hier in Israel erleben, dass Pessach wohl von allen jüdischen Festen das Fest ist, das auch heute noch von fast allen Juden eingehalten wird. Es gibt also wirklich kaum ein jüdisches Haus, und sei es noch so säkularisiert, das nicht das Pessachfest mit Freude feiern würde. So ganz besonders eben der erste Pessachabend, das sogenannte Sedermahl oder Sederabend, wird wirklich in jeder Familie gefeiert. Und es ist auch interessant zu beobachten, dass in diesen 7 Tagen die Speisevorschriften wirklich ganz streng eingehalten werden. Während des Pessachfestes ist es eben verboten, gesäuerte Speisen zu essen, und man wird auch tatsächlich hier in Israel in den Lebensmittelgeschäften nirgends gesäuerte Speisen kaufen können und auch in keinem Haushalt finden. Das Pessachfest spielt also im heutigen Judentum eine wichtige Rolle. Und das verwundert nicht, ist es doch ein Fest, das eine entscheidende Bedeutung im Hinblick auf die Geschichte des jüdischen Volkes hat. Es ist eben ein Fest, das nicht nur eine religiöse Bedeutung hat, sondern auch eine geschichtliche. Denn gerade durch das Pessachfest wird die jüdische Geschichte lebendig gehalten, sodass sich von Generation zu Generation wirklich alle Generationen mit der Geschichte ihres Volkes identifizieren können. Das Pessachfest beginnt eben mit dem Sederabend am ersten Abend. Da kommt dann nach dem Synagogenbesuch die ganze Familie zusammen. Und das ist dann der Jüngste, der da eine Frage stellt, das heißt, der eine Frage singt in Liedform auf Hebräisch: Ma nishtana halayla haseh mekol halelot. Das heißt auf Deutsch übersetzt: Was unterscheidet diese Nacht von allen anderen Nächten? Und es ist der Vater, der antwortet, manchmal auch in einem singenden Ton. Er sagt: Einst waren wir Sklaven des Pharao in Ägypten, aber der ewige, unser Gott, führte uns von dort heraus mit starker Hand und ausgestrecktem Arm. Und in dieser Antwort liegt schon das ganze Geheimnis dieses Festes. Am Pessachfest feiert man eben, dass Gott sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat und dass er es in die Freiheit geführt hat. Da erinnert man sich an die Großtaten, an die Wohltaten Gottes. Und dadurch, dass das alljährlich wiederholt wird, wird dieses Geschehen ganz tief in das Volksbewusstsein eingeprägt. Und dieses Ereignis, das sich in einer sehr fernen Vergangenheit ereignet hat, wird so immer wieder vergegenwärtigt und verschwindet nicht aus dem Gedächtnis des jüdischen Volkes. Da gibt es auch eine ganz interessante Anweisung zu diesem Fest, wo eben beschrieben wird, wie man dieses Fest feiern soll, wie man dieses Fest feiern muss. Und da lesen wir: Von Geschlecht zu Geschlecht ist jedermann verpflichtet, sich so anzusehen, als ob er selbst aus Ägypten ausgezogen wäre. Das ist also das, was man mit Vergegenwärtigung meint. Es geht da nicht nur darum, sich an etwas zu erinnern, sondern darum, das wirklich gegenwärtig zu setzen, dieses Fest so zu feiern, als ob man selbst aus Ägypten ausgezogen wäre. Was unterscheidet diese Nacht von allen anderen Nächten? In allen Nächten essen wir Gesäuertes und Ungesäuertes. In dieser Nacht nur Ungesäuertes. In allen Nächten essen wir alle Arten von Kräutern, in dieser Nacht nur Bitterkräuter. In allen anderen Nächten tunken wir überhaupt nicht ein, in dieser Nacht sogar zweimal. In allen Nächten essen wir entweder gerade sitzend oder zurückgelehnt. In dieser Nacht essen wir alle zurückgelehnt. Wir sehen also, dass das Pessachfest wie alle jüdischen Feste ein Fest voller Symbole ist, ein sehr geheimnisvolles Fest ist. Im Laufe dieser Sendung werden wir auf diese Symbole noch näher eingehen. Das Pessachfest hat vier Namen. Pessach selber ist der religiöse Name. Dann Chag Hamasot, Fest der ungesäuerten Brote. Chag HaAviv, das ist der Name für das Frühlingsfest. Denn dieses Fest wird zu Beginn der Ernte im Land Israel gefeiert, zur ersten Gerstenernte. Und dann noch Chag HaSerut, was so viel wie Fest der Freiheit bedeutet. Der religiöse Name Pessach bedeutet verschonen, hinwegschreiten. Das bezieht sich aber nicht, wie vielfach angenommen wird, auf den Durchzug durch das Rote Meer, sondern es bezieht sich darauf, dass Gott die Israeliten verschonte, als er in Ägypten jeden Erstgeborenen bei Mensch und Vieh erschlug. Hören wir uns die entsprechende Stelle in Exodus an, die die Grundlage für das Pessachfest darstellt. Exodus 12, 1 bis 13. Der Herr sprach zu Mose und Aaron in Ägypten: Dieser Monat soll die Reihe eurer Monate eröffnen. Er soll euch als der erste unter den Monaten des Jahres gelten, sagt der ganzen Gemeinde Israel. Am 10. dieses Monats soll jeder ein Lamm für seine Familie holen, ein Lamm für jedes Haus. Ist die Hausgemeinschaft für ein Lamm zu klein, so nehme er es zusammen mit dem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Anzahl der Personen. Bei der Aufteilung des Lammes müsst ihr berücksichtigen, wie viel der Einzelne essen kann. Nur ein fehlerfreies, männliches, einjähriges Lamm darf es sein. Das Junge eines Schafes oder einer Ziege müsst ihr nehmen. Ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. Gegen Abend soll die ganze versammelte Gemeinde Israel die Lämmer schlachten. Man nehme etwas von dem Blut und bestreiche damit die beiden Türpfosten und den Türsturz an den Häusern, in denen man das Lamm essen will. Noch in der gleichen Nacht soll man das Fleisch essen, über dem Feuer gebraten und zusammen mit ungesäuertem Brot und Bitterkräutern soll man es essen. Nichts davon dürft ihr roh oder in Wasser gekocht essen, sondern es muss über dem Feuer gebraten sein. Kopf und Beine dürfen noch nicht vom Rumpf getrennt sein. Ihr dürft nichts bis zum Morgen übrig lassen. Wenn aber am Morgen noch etwas übrig ist, dann verbrennt es im Feuer. So aber sollt ihr es essen. Eure Hüften gegürtet, Schuhe an den Füßen, den Stab in der Hand. Esst es hastig. Es ist die Pascha-Feier für den Herrn. In dieser Nacht gehe ich durch Ägypten und erschlage in Ägypten jeden Erstgeborenen bei Mensch und Vieh. Über alle Götter Ägyptens halte ich Gericht, ich der Herr. Das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll ein Zeichen zu eurem Schutz sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und das vernichtende Unheil wird euch nicht treffen, wenn ich in Ägypten dreinschlage. Die Israeliten lebten also als Sklaven in Ägypten unter sehr harten Bedingungen. Sie mussten da wirklich die schwersten und unangenehmsten Arbeiten verrichten, bekamen keinen Lohn dafür, geschweige denn, dass sie irgendwelche Rechte hatten. Andere bestimmten über ihr Leben, andere, die stärker waren als sie. Der ägyptische Machthaber, der Pharao, hatte sie wirklich fest im Griff. Niemand im Land wollte auf die billigen Arbeitskräfte verzichten. Doch Gott mahnt durch Mose sein Anrecht auf die Israeliten ein. Und nicht im Traum dachte der mächtige Pharao daran, auf die Stimme des Mose zu hören. Es müssen 10 Katastrophen das Land heimsuchen, bis der Pharao das Volk der Juden endlich zähneknirschend ziehen lässt. Also der Tod der Erstgeburt gehen eben noch 9 andere Plagen voraus. Das Wasser des Nils wird zu Blut, die Frösche, die Stechmückenplage, die Ungeziefer, die Viehpest. Geschwüre bei Menschen und beim Vieh, Hagel, Heuschrecken, Finsternis und dann als letzte die Tod der Erstgeburt, wo wir eben gerade gelesen haben, in dieser Nacht gehe ich durch Ägypten und erschlage in Ägypten jeden Erstgeborenen bei Mensch und Vieh, über alle Götter Ägyptens halte ich Gericht, ich der Herr. Weiter unten in Exodus 12,30 hören wir dann, da standen der Pharao, all seine Diener und alle Ägypter noch in der Nacht auf, und ein großes Wehgeschrei erhob sich bei den Ägyptern, denn es gab kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Der Pharao ließ Mose und Aaron noch in der Nacht rufen und sagte, auf, verlasst mein Volk, ihr beide und die Israeliten, geht und betet auch für mich. Die Ägypter drängten das Volk, eiligst das Land zu verlassen, denn sie sagten, sonst kommen wir noch alle um. Da gibt es einen interessanten jüdischen Kommentar zu dieser Erzählung vom Auszug aus Ägypten. Und zwar wird da gesagt, die Ägypter, die scheinen ja unter dem Einfluss jeder Plage nachzugeben. Sobald dann aber die Plage vorüber ist, kehren sie wieder zu ihrer früheren Orientierung zurück, zu ihrer früheren Meinung zurück. Und zwar ist das eine Orientierung auf den Tod. Und das ist ganz interessant. Diese 9 Plagen, wird da gesagt, symbolisieren 9 Monate der Schwangerschaft. Was wird da geboren dann? Was wird da ausgetragen? Und zwar wird da der Tod geboren, der Tod der Zukunft. Die Zukunft wird symbolisiert durch die Erstgeborenen der Ägypter. Und durch den Tod der Erstgeburt wird eben die Zukunft vernichtet. Und erst in diesem Augenblick erkennt der Pharao den Kampf endlich als das an, was er wirklich ist, und ergibt sich. Die Ägypter, wird da in diesem Kommentar gesagt, sind eben die, die das Leben zurückweisen und sich dem Tod zuwenden. Warum? Leben bedeutet Veränderung. Gerade das ist es, was die Ägypter allerdings am meisten fürchteten. Und deshalb wählen sie den Tod. Und es ist bekannt, dass die Ägypter sehr viel Zeit dafür aufgewendet haben, Gräber zu bauen, Gräber zu verschönern, ihre Toten zu balsamieren. Man kann fast sagen, die Ägypter haben sich eben für eine versteinerte Ewigkeit entschieden. Die Kinder Israels sind allerdings dazu bestimmt, zum Leben wiedergeboren zu werden. Und deshalb konnten sie von diesen Plagen nicht betroffen werden. Zum Beispiel, als die Ägypter in der Dunkelheit waren, da, sagt dieser Kommentar, waren die Israeliten im Licht. Und als dann die Plagen den Tod gebären, da werden die Israeliten durch das Prinzip des Lebens beschützt. Das Prinzip des Lebens, das eben symbolisiert wird durch das Blut des Lammes, mit dem sie ihre Türpfosten und Schwellen bestreichen. Und wir haben eben da in der ersten Plage gesehen, bei den Ägyptern, da bewirkte Blut genau das Gegenteil. Für sie war das Blut eine Plage und erfüllte sie mit Angst. Dazu muss man sagen, dass in der ägyptischen Religion das Lamm, der Junge, wieder eine ganz besondere Bedeutung hatte. Und zwar war das Lamm das Symbol für den Schöpfergott, für den Gott des Lebens. Sein Name war Chnum. Und für die Ägypter war deswegen das Verzehren eines Lammes der größte mögliche Greuel, den man sich überhaupt nur vorstellen konnte. Und allein diese Tat symbolisiert den Sieg des Gottes Israels über die ägyptischen Götter. Das Pessachfest ist auch unter dem Namen Chag HaMatzot bekannt. Das ist der geschichtliche Name. Auf Deutsch heißt das Fest der ungesäuerten Brote. Und dieser Name kommt eben vom eiligen Backen des ungesäuerten Brotes beim Auszug aus Ägypten. Exodus 12, 17 bis 20. Begeht das Fest der ungesäuerten Brote, denn gerade an diesem Tag habe ich eure Scharen aus Ägypten herausgeführt. Begeht diesen Tag in allen kommenden Generationen, das sei für euch eine feste Regel. Im ersten Monat vom Abend des 14. Tags bis zum Abend des 21. Tags esst ungesäuerte Brote. 7 Tage lang darf sich in euren Häusern kein Sauerteig befinden, denn jeder, der Gesäuertes isst, sei er fremd oder einheimisch, soll aus der Gemeinde Israel ausgemerzt werden. Esst also nichts Gesäuertes. Überall, wo ihr wohnt, sollt ihr ungesäuerte Brote essen. Die ungesäuerten Speisen oder die ungesäuerten Brote symbolisieren also die Hast, mit der die Israeliten Ägypten verließen. Die Israeliten hatten einfach nicht mehr genug Zeit, um ihre Speisen säuern zu lassen. Es ist also bis heute Tradition, vor dem Fest mit den Kindern einen lustigen Umzug durch das Haus zu machen, um nach gesäuerten Lebensmitteln zu suchen. Da lassen also die Eltern absichtlich gesäuerte Lebensmittel liegen oder verstecken sie, und die Kinder müssen diese Lebensmittel finden und entfernen. Und während des ganzen Festes werden dann nur die sogenannten Matzot gegessen. Daher kommt eben auch der Name dieses Festes. Matzot steckt eben in dem Wort Chag HaMatzot. Das ist eben der Name für diese ungesäuerten Brote. Und am Abend vor dem Pessachfest untersucht dann der Hausherr selbst noch einmal, ob auch wirklich alles Gesäuerte weggeschafft wurde. Der leuchtet dann noch einmal mit einer Lampe in alle Winkel, und wenn er sich sicher ist, alles entfernt zu haben, dann spricht er abschließend: Aller Sauerteig und alles Gesäuerte, das ich in meinem Bereiche finde, das ich jedoch nicht gesehen und darum nicht fortgeschafft habe, soll niemand gehörig vernichtet und dem Staub der Erde gleichgehalten sein. Es gibt wirklich auch ganz strenge Vorschriften für die Zubereitung der Matzot. Da muss zum Beispiel der Weizen mindestens 4 Wochen vor Pessach gemahlen werden. Er darf auf keinen Fall vorher nass gewesen sein, um auch wirklich jeden Säuerungsprozess zu vermeiden. Und das Wasser, mit dem die Matzot gebacken werden, muss reines Quellwasser sein. Das wird dann am Abend vor der Verwendung in einem besonderen Gefäß von einem Juden abgesäht. Und all diese Vorschriften werden auch heute noch in modernen Matzot-Bäckereien eingehalten. Schließlich der vierte Name für das Fest ist Chag HaSerut. Das bedeutet das Fest der Freiheit, weil eben gefeiert wird, dass ein Volk von Sklaven zu einem freien Volk in dem ihm von Gott versprochenen Land wird. Der Auszug aus Ägypten ist also wirklich das Gründungsereignis für die Entstehung des Volkes Israel. Man kann sagen, es ist der Beginn der Existenz des Volkes Israel. In der Zeit der Wanderung durch die Wüste, auf dem Weg zum verheißenen Land, formt Gott das Volk Israel zu einer nationalen Einheit. Er schließt mit ihm am Berg Sinai seinen Bund und verpflichtet es auf die 10 Gebote. Man kann sagen, dass der religiöse Anfang des Judentums an Rosh Hashanah, das ist das jüdische Neujahrsfest, gefeiert wird. Der Anfang aber der Existenz des Volkes Israel wird am Pessach gefeiert. Deswegen ist also dieses Fest ganz wichtig für die jüdische Identität und wird auch wirklich von allen Juden gefeiert, weil eben an diesem Fest die religiöse und die geschichtliche Identität zusammenfallen. Das ist eben was man verstehen muss. Wir können sagen, ich bin Deutscher oder ich bin Österreicher und ich bin Christ. Wenn ein Jude sagt, ich bin Jude, dann gibt es diese Trennung nicht. Wenn ein Jude sagt, ich bin Jude, dann meint er damit gleichzeitig seine religiöse Identität und seine geschichtliche Identität. Also an den ersten beiden Abenden wird nach einem Gottesdienst in der Synagoge die Sederfeier begangen. Das ist ein Abendmahl nach ganz genauen Vorschriften. Wenn da die Familie dann nach Hause kommt, dann ist das Zimmer schon hell erleuchtet, die Kerzen brennen, auf dem Tisch liegt eine festliche Tischdecke, das schönste Geschirr wurde hervorgeholt. Das heißt, normalerweise wird zu dieser Mahlzeit sogar extra Geschirr benutzt, da ja das Alltagsgeschirr durch die Berührung mit gesäuerten Speisen unbrauchbar geworden ist. Wenn jetzt allerdings in einer Familie kein Geld da ist für zusätzliches Geschirr, dann kann man auch das Alltagsgeschirr verwenden, allerdings muss man es dann kaschern. Also kaschern, das heißt, man muss es koscher machen für Pessach. Und das macht man so, dass man es einfach in kochendes Wasser taucht. Metallenes Geschirr muss geglüht werden. Und auf so einer Sedertafel befinden sich dann ganz bestimmte Gegenstände. Da sieht man zum Beispiel 3 flache, ungesäuerte Brote, die Matzot. Dann befindet sich da ein Teller mit Petersilie, ein Schälchen mit Salzwasser, eine Lammkeule, ein gekochtes Ei, eine süße Nusspastete. Auf jedem Platz liegt normalerweise die Haggata, das ist eben das Buch mit den Pessach-Geschichten. Und dann dahinter steht auf jedem Platz ein Becher. Und so beginnt also dann zu Hause wirklich das eigenartigste Fest, das man sich vorstellen kann, das wirklich einen ganz starken Eindruck vor allem auch auf die Kinder hinterlässt. Und alle Gegenstände, die da auf dem Tisch liegen, haben eben eine ganz bestimmte symbolische Bedeutung und werden auch in einer ganz bestimmten Reihenfolge verzehrt. So unterbrochen eben durch das Sprechen verschiedener Gebete und Segenssprüche. Seder heißt auf Deutsch Ordnung und damit ist eben diese Ordnung gemeint, wonach sich die häusliche Zeremonie vollzieht. Schauen wir uns diese Gegenstände ein bisschen an. Die 3 Matzot, die ungesäuerten Brote, symbolisieren die 3 Stände der Gemeinschaft Israels. Die Priester, die Leviten, die Israeliten. Dann ist da die Lammkeule, die symbolisiert das ehemals zur Zeit des Tempels dargebrachte Opferlamm. Also diese Lammkeule wird genauso wie das Ei nicht gegessen. Das Ei ist ein Zeichen des Erwachens der Natur. Auch der Teller mit Petersilie, der versinnbildlicht die Schönheit der Natur. Und diese Petersilie wird dann normalerweise in das Salzwasser getaucht. Das Schälchen mit Salzwasser, das symbolisiert eben diesen Schweiß der Sklaven. Also alle Gegenstände da auf dem Tisch haben eine ganz bestimmte symbolische Bedeutung, die eben mit der Geschichte der Juden zu tun hat, mit der Befreiung aus Ägypten. Dann haben wir da auch noch Bitterkräuter. Es kann zum Beispiel Meerrettich sein, man kann aber auch Salat nehmen. Und diese Bitterkräuter sind Zeichen der Bitterkeit der Knechtschaft in Ägypten. Dann gibt es da noch eine Schüssel mit Charoset. Charoset, das ist so ein bräunliches Gemisch aus Nüssen, Äpfeln, Wein und Zimt. Und das stellt den Lehm dar, den die Juden für den Pharao mischen mussten, um Ziegeln herzustellen. Im Laufe des Abends werden auch 4 Becher Wein getrunken, über die jeweils ein eigener Segen gesprochen wird. Da lesen wir auch in einer Anweisung zum Pessachfest, 4 Becher Wein soll am Sederabend jeder trinken, Mann und Frau, alt und jung, arm und reich, unter Aufsicht geernteten, vergorenen, verpackten und als Sochen bezeichneten Pessachwein oder auch Rosinenwein, den man allein bereiten kann und der den Kindern schmeckt und nicht schadet. Der Becher soll nicht zu klein sein und jedes von den 4 obligatorischen Malen wenigstens halb geleert werden. Man trinkt ihn links angelehnt wie ein freier Mann, denn dies war einst das Zeichen freier Männer im Morgenland und am Pessach wurden wir freie Männer. Also das sieht man dann wirklich, wenn dann der Becher Wein getrunken wird, da stützen sich eben alle so auf den linken Arm auf, eben als Zeichen dafür, dass sie freie Männer sind und keine Sklaven mehr. Und über jeden Becher Wein wird ein deutender Segensspruch gesprochen. Also der erste Becher Wein, Gott will die Israeliten aus Ägypten herausführen. Der zweite Becher Wein, Gott will die Israeliten befreien. Der dritte, Gott will die Israeliten erlösen. Und der vierte, Gott will die Israeliten als sein Volk annehmen. Wer kennt eins? Ich kenne eins. Einzig ist unser Gott im Himmel und auf Erden. Wer kennt zwei? Ich kenne zwei. Zwei, die Bundestafeln. Wer kennt drei? Ich kenne drei. Drei sind unsere Väter. Wer kennt vier? Ich kenne vier. Vier sind unsere Mütter. Wer kennt fünf? Ich kenne fünf. Fünf der Tora-Bücher. Wer kennt sechs? Ich kenne sechs. Sechs Ordnungen der Mischna. Wer kennt sieben? Ich kenne sieben. Der Woche, Tage sieben. Wer kennt acht? Ich kenne acht, am achten Tag die Beschneidung. Wer kennt neun? Ich kenne neun. Neun, die Monde, die zur Mutter werden lassen. Wer kennt zehn? Ich kenne zehn, die zehn Gebote. Wer kennt elf? Ich kenne elf, die elf Sterne. Wer kennt zwölf? Ich kenne zwölf, die zwölf Stämme Jakobs. Wer kennt 13? Ich kenne 13. 13 des ewigen Gnadeneigenschaften. Ich möchte zum Ende der Sendung noch auf die Frage eingehen, was nun das jüdische Pessachfest mit unserem christlichen Osterfest zu tun hat. Da muss man zuallererst einmal sagen, das Pessachfest war der Anlass für Jesus nach Jerusalem zu ziehen. Da hören wir in Markus 14,12: Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem man das Paschalamm schlachtete, sagten die Jünger zu Jesus: Wo sollen wir das Pessachmahl für dich vorbereiten? Und bei Lukas hören wir, Lukas 22,15: Ich habe mich gesehnt, vor meinem Leiden dieses Pessachmahl mit euch zu essen. Also die Verbindung zwischen beiden Festen scheint ganz offensichtlich. Ich möchte vor allen Dingen auf zwei Punkte noch ganz kurz eingehen. Erstens, also im Neuen Testament wird Jesus als Paschalamm bezeichnet. Und zweitens, die Einsetzung der Eucharistie. Dazu muss man sagen, das christliche Abendmahl ist aus dem jüdischen Sederabend entstanden und hat inhaltliche Elemente daraus übernommen. Die Gleichsetzung des Sedermahls mit dem Abendmahl wirft für die exegetische Forschung allerdings Probleme auf. Also es ist also sehr unwahrscheinlich, dass das letzte Abendmahl am Sederabend stattgefunden hat. Dazu kann ich Ihnen ein interessantes Buch empfehlen, von Bargil Bixner, das heißt mit Jesus in Jerusalem, seine ersten und letzten Tage in Jerusalem. Ich habe da beim Hörerservice die genaueren Angaben für Sie hinterlegt. Nach der Darstellung der Synoptiker war das letzte Abendmahl ein Pessachmahl. Demnach müsste die Kreuzigung Jesu am Pessachfest selbst erfolgt sein, was aber historisch wirklich sehr problematisch erscheint. Und es steht überdies in Spannung zum Johannesevangelium, bei dem das letzte Abendmahl kein Pessachmahl sein kann, weil es vor dem Rüsttag stattfand. Wie dem auch sei, vom Pessachmahl stammen die Elemente Wein und Brot. Es geht aber vordergründig gar nicht um diese Elemente des letzten Abendmahls, sondern es geht eigentlich vielmehr um den theologischen Bezug des Leidens Jesu zum Pessachfest. Und der kommt im Johannesevangelium besonders deutlich zum Ausdruck. Dort wird nämlich ausdrücklich festgestellt, dass Jesus am Vortag des Pessachfestes gekreuzigt wurde. Bei Johannes 19,14 heißt es da: Es war am Rüsttag des Pessachfests, ungefähr um die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den Juden: Da ist euer König. Sie aber schrien: Weg mit ihm, kreuzige ihn. Und daraus ergibt sich im Unterschied zu den Synoptikern, dass Jesus starb, gerade zu der Zeit, als die Osterlämmer im Tempel geschlachtet wurden. Es ist also ganz offenkundig, dass durch diese unhistorische Darstellung der Tod Jesu bereits bewusst mit der Theologie des jüdischen Pessachopfers verbunden wurde. Dem entspricht auch noch eine andere Stelle bei Johannes, und zwar Johannes 1,29, das Zeugnis Johannes des Täufers. Da hören wir: Am Tag darauf sah er Jesus auf sich zukommen und sagte: Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das deckt sich auch mit den Aussagen im 1. Petrusbrief 1,18. Ihr wisst, dass ihr aus eurer sinnlosen, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber, um Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, des Lammes ohne Fehler und Makel. Es war schon vor der Erschaffung der Welt dazu ausersehen, und euretwegen ist am Ende der Zeiten erschienen. Durch ihn seid ihr zum Glauben an Gott gekommen, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat. So, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, wir sind jetzt also am Ende unserer Sendung angelangt. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Lösch.